Liebe Gemeinde, liebe Gäste, vor rund 2000 Jahren wurden drei Verbrecher von den Römern hingerichtet. Sie wurden gekreuzigt, wie es sich für Verbrecher damals gehört hat. Und an jedem Kreuz wurde ein Schild angebracht, auf dem das Verbrechen draufstand. So konnte jeder sehen, warum diese Menschen hingerichtet wurden. Und von diesem Schild berichtet der Bibeltext, der Predigt heute zugrunde liegt. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Johannes 19, die Verse 16 bis 22 und 28 bis 30. Da übergab er, Pilatus, ihnen Jesus, damit er gekreuzigt werde. Sie nahmen aber Jesus und führten ihn weg. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Überschrift und heftete sie an das Kreuz und es stand geschrieben: Jesus, der Nazarener, der König der Juden. Diese Überschrift nun lasen viele Juden, denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt und es war in hebräischer, griechischer und lateinischer Sprache geschrieben. Da sprachen die obersten Priester der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht der König der Juden, sondern dass jener gesagt hat: Ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Nach diesem, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Es stand nun ein Gefäß voll Essig da. Sie aber tränkten einen Schwamm mit Essig, legten ihn um einen Hysop und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und er übergab den Geist. Das soll ein König sein? Er hatte es zwar geschafft, eine Schar um sich zu sammeln, aber er hatte kein Reich, keine Armee, kein Land. Und niemand hat irgendwie verhindern können, dass er da jetzt hängt. So haben wahrscheinlich einige gedacht, die Jesus am Kreuz hingen sahen und das Schild lasen. Und Jesus sprach ja auch oft während seines Wirkens von einem Königreich, dem Reich Gottes. Aber viele Menschen sahen in ihm nur einen Wanderpropheten, der zwar Wunder tat und eine Schar von Jüngern und Nachfolger hatte, aber für sie hatte das nicht etwas mit einem echten, richtigen König zu tun. Wenn sie doch nur erkannt hätten, was diese Inschrift über dem Kreuz tatsächlich bedeutet. Und auch heute erkennen es viele Menschen nicht. Die Vorstellung Jesus als König ist für viele Menschen heute fremd und absurd. Aber Jesus ist König. Und er ist König von Anfang an. Im Kolosserbrief, da lesen wir Kolosser 1, die Verse 16 bis 17. Denn in ihm ist alles geschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften, Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat Bestand durch ihn. Und eng zu diesen Versen gehört Johannes 1, die Verse 1 bis 4. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Jesus ist das Wort Gottes. Und durch sein Reden wurde Gott ganz konkret in dieser Welt sichtbar. Aber welche Macht dieses Wort Gottes noch hat, zeigen diese beiden Bibelstellen. Es ist das Wort, das alles geschaffen hat. Und in der Schöpfungsgeschichte, da lesen wir auch, Gott sprach und es geschah. Und das Wort, da ist der Teil Gottes, der eine Beziehung zur Welt aufbaut. Einmal, indem er die Welt geschaffen hat. Aber ebenso entsteht, indem Gott zur Welt redet, eine Beziehung mit ihr. So ist alles durch das Wort mit Gott verbunden. Und alles ist durch das Wort geschaffen. Und dieses Wort ist Jesus. Aber es ist nicht nur alles durch Jesus erschaffen, sondern wir lesen auch, alles ist für ihn geschaffen. Und damit ist Jesus ein ganz besonderer König. Er ist nämlich König, seitdem es das Geschaffene gibt. Seitdem steht er allen Dingen vor. Sie wurden für ihn und für seine Herrschaft, nämlich Gottes Herrschaft, geschaffen. Und Jesus steht über jeder Macht und jeder je existierenden Herrschaft auf der Erde und im Himmel. Schon die alten Ägypter, Perser, Griechen, Römer, Portugiesen, Spanier, Briten oder Amerika, nur um ein paar Weltmächte zu nennen. Jedes dieser Mächte, dieser Reiche steht unter Jesus. Aber er ist nicht nur der Herr über die Menschen, er ist auch der König der Natur. Über alle Welt bist du der Herr. Über jeden Berg, die Sonne und das Meer, heißt es in einem Lied. Also schon unzählige Jahre, bevor man dieses Schild über seinem Kopf angebracht hat, ist Jesus schon König gewesen. Er war König über alle Vorfahren derer, die ihn verspottet und geschlagen haben. Er war dabei, als sie geschaffen wurden. Jesus ist der erste König. Er ist der König. Und die Welt sah es nicht. Denn er war ein unscheinbarer König. Als König aller Dinge wäre es für ihn eine Leichtigkeit gewesen, mit einer Armee Engel auf die Erde zu kommen, in Glanz und Herrlichkeit von aller Welt gesehen. Und er hätte nur ein Wort sprechen müssen. Und alle Knie hätten sich vor ihm gebeugt und jede Zunge hätte bekannt, dass er der Herr ist. Der Kaiser in Rom hätte seinen Kranz vor ihn niedergelegt und hätte Jesus die Herrschaft überlassen. Als Herr aller Dinge, der die Macht über alles hat, wäre das für ihn möglich gewesen. Aber stattdessen entäußerte er sich selbst und nahm die Gestalt eines Knechtes an. Philipper 2, Vers 7. Von seinem Thron aus, von seiner Herrlichkeit, macht er sich so klein, wie ein Mensch nur sein kann, so klein, dass er auf einen Stecknadelkopf passt. Er wurde ein Embryo, ein kleiner Mensch, der vollkommen auf den Körper seiner Mutter angewiesen ist. Und als Mutter suchte er sich nicht auch die Frau eines reichen Herrschers, von denen es damals gab, aus, sondern er suchte sich ein einfaches Mädchen aus, das kaum eine Frau war. Und er suchte sich einen Zeitpunkt aus, in dem seine Geburt vom größten Teil der Welt unbemerkt war. In einem einfachen Stall. Und dann geht sein unbemerktes Königsein weiter. 30 Jahre lang lebte er als Zimmermann. Und von dieser Zeit wird fast nichts berichtet, außer einer kleinen Geschichte aus seinem 12. Lebensjahr. Er war damit also ganz normal in den Alltag von Nazareth eingebunden. Und das macht es auch den Bewohnern der Stadt so schwer, als er bei seinem Wirken wiederkommt. Sie sagen, Matthäus 13, die Verse 55 bis 57, ist dieser nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder heißen Jakobus, Joses und Simon und Judas? Und sind nicht seine Schwestern alle bei uns? Woher hat dieser denn alles? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Mit anderen Worten, wir kennen den Kerle doch. Der war doch eigentlich immer ganz normal und unauffällig. Und jetzt kommt der so daher und tritt so auf. Das passt doch gar nicht zu ihm. Und obwohl es die Welt nicht gemerkt hat, war er die ganze Zeit über König. Und dann kam sein Wirken. Und dann wurde er als König empfangen. Denn er redete von Herrschaft und er redete vom Reich Gottes. Er redete von Königen und er hatte auch eine Gefolgschaft. Und dann zeigt er, dass er Macht hat und er zieht Menschen an. Massen kommen zu ihm. In dieser Zeit wäre es für ihn leicht gewesen, ein Königreich auf der Erde aufzubauen. Einmal sind sogar 5000 Männer mit ihren Familien drauf und dran, ihn mit allen Mitteln zum König zu machen. Johannes 6, Vers 15. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum auf den Berg zurück, er allein. Und auch wenn sie es damals nicht geschafft haben, die Kunde, dass Jesus König sein könnte, verbreitet sich im ganzen Volk und er macht dem Volk Hoffnung. Sie glaubten an ihn. Denn das Volk hatte eine Messias-Erwartung im Herzen. Und Messias, das bedeutet Gesalbter. Und das geht darauf zurück, dass früher in der Zeit des Alten Testaments die Könige, bevor sie ihren Thron bestiegen, mit Öl gesalbt worden sind. Und schon die Propheten haben von einem großen König gesprochen, nämlich von dem Messias, der ein Friedensreich aufrichten wird und der jeder Art der Unterdrückung ein Ende setzen wird. Und zur Zeit Jesu lebt das Volk Gottes in einer unterdrückten Zeit. Sie wurden von den Römern unterdrückt. Und da kam Jesus, der seine Macht auf vielerlei Weise zeigte und auch noch so viel von Herrschaft sprach. Und so breitete sich Hoffnung im Land aus. Und dann kam Jesus nach Jerusalem. Er kam in das Zentrum des Volkes. Und die Hoffnung war da. Wenn er jetzt nach Jerusalem geht, dann ganz bestimmt deshalb, weil er jetzt seine Herrschaft antreten möchte. Und das erklärt auch die folgenden Verse aus Markus 11, Verse 8 bis 10. Da breiteten viele ihre Kleider aus auf dem Weg. Andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf dem Weg. Und die vorausgingen und die nachfolgten, riefen und sprachen: Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Aus weltlicher Sicht ist hier der Höhepunkt der Königsherrschaft Jesu. Aus weltlicher Sicht hatte er es nie näher geschafft, König zu sein wie jetzt. Das Volk feierte ihn wie ein König. Die Zeit war reif. Im Moment läuft die letzte Staffel einer der erfolgreichsten Fernsehserien Game of Thrones, auf Deutsch das Spiel um den Thron. Und in dieser Serie geht es um Adlige, die um den Thron eines Großreiches kämpfen. Und hätte Jesus jetzt einen Tyrion Lannister oder Varys, wie die beiden besten Berater, um die sich jeder streitet in dieser Serie, hätte er zwei solche großen Berater gehabt, die eine wichtige Rolle spielen, dann hätten sie ihm jetzt geraten, den Thron Jerusalems zu besteigen. Das Volk stand hinter ihm. Und mit seinen ganzen Machtdemonstrationen hätten die Armeen sich zweimal überlegt, gegen ihn auszurücken. Die Zeit war da. Aber Jesus besteigt nicht den Thron. Und dann wurde er als König verraten. Vorgestern stand in der Tageslese Matthäus 27, da konnte man sehen, wie das gleiche Volk, das ihn nur eine Woche zuvor als König empfangen hat, ihn für einen Verbrecher verriet. Jesus konnte doch Dämonen austreiben. Er konnte Tote zum Leben erwecken. Er konnte Brot vermehren und viel mehr. Es macht keinen Sinn, dass er sich jetzt verhaften lässt. Warum lässt er das über sich ergehen? Sieht er nicht die Not des Volkes? Kann er nicht wie Mose vor den König treten und 10 Plagen über die Römer bringen? Und hat er nicht die ganze Zeit über von Gottes Reich gesprochen? Aber er macht nichts. Das Volk ist enttäuscht. Das Volk ärgert sich. Es fühlt sich verraten und es wählt einen Verbrecher über ihn. Und wie schnell verschwindet die Hoffnung? Wie schnell geht der Stern unter? Und aus weltlicher Sicht war es jetzt vorbei mit jeglicher Chance auf den Thron. Aber aus Gottes Sicht bleibt er die ganze Zeit über König. Und als König wird er gekreuzigt. Jetzt hat er aus weltlicher Sicht den absoluten Tiefpunkt erreicht. Er hängt am Kreuz. Und einen schlimmeren Tod gab es für das jüdische Verständnis nicht. Denn wer am Holz hängt, der gilt als verflucht, als von Gott verstoßen. Und über ihm steht ein Schild mit seinem Verbrechen. Und die obersten Priester, die wollten die Schrift ändern lassen. Denn so wie sie dasteht, ist die Wirklichkeit noch da, dass es eine Zeit gab, wo er für das Volk als König galt und sie ihre Hoffnung auf ihn gesetzt hatten. Und es er nicht nur behauptet hat. Er war der König des Volkes. Und sie wären bereit gewesen, für ihn einen neuen Aufstand zu wagen. Und man geht davon aus, dass viele hoffen, dass er jetzt da am Kreuz noch seine Macht zeigt. Aber er schreit auf und stirbt. Die letzte Hoffnung ist dahin. Es wird doch kein Königreich Gottes auf Erden geben. Das Volk wird weiter in Unterdrückung leben. Jetzt ist er tot. Der, durch den alles gemacht wurde, auch der Baum, an dessen Holz er hängt, hängt als Verbrecher von der Welt verspottet, verurteilt und verlassen. Und das Volk fühlt sich von ihm verraten und enttäuscht. Aber dort am Kreuz tritt Jesus seine wahre Herrschaft an. Die Kreuzigung ist aus Gottes Sicht der wahre Einzug nach Jerusalem. Hier fängt der Höhepunkt seiner Königsherrschaft an. Denn dort am Kreuz besiegt er als König den Tod. Und dann kommt sein großer Einzug. Er zieht ein in die geistliche Welt, in das Totenreich. In 1. Petrus 3, die Verse 18 und 19, können wir lesen, dass nachdem Gott ihn im Geist auferweckt hat, Jesus erst einmal in das Totenreich ging. Und dort im Totenreich besiegt Jesus den Tod selbst. Das ist der wahre Gegner, der vom Thron zu stoßen gilt. Nicht der Kaiser in Rom, sondern der Tod. Und in 1. Korinther 15, Vers 54 bis 55, beschreibt Paulus schön, was da passiert ist. Der Tod wurde verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Hier zeigt sich die wahre Dimension des Königseins Jesu. Er ist nicht der König eines Volkes für eine begrenzte Zeit. Er ist der König über die ganze Welt. Er ist der König über alle Menschen. Und er ist der König über Leben und Tod. Und nichts hat die Welt so im Griff wie der Tod und die Trennung von Gott, der das Leben selber ist. Aber selbst der Tod muss sich jetzt Jesus unterordnen. Selbst der Tod konnte Jesus nicht halten. Jesus, der König, besiegte den Tod. Und dieser große König, der so etwas so Großes getan hat, ist auch unser König. Er ist nicht nur der König der Juden, er ist nicht nur der König der Welt, er ist auch unser König. Und in vielen Liedern preisen wir oft Jesus als unseren König. Und er ist nicht irgendein König, ein Tyrann, jemand, der seine Macht missbraucht, sondern er steht vor der Tür unseres Herzens und er klopft an. Und wenn wir aufmachen, wird er ein- und ausgehen und mit uns essen. Offenbarung 3, Vers 20. Sein Königreich ist nicht nur über die ganze Welt, sein Königreich ist auch in den Herzen der Menschen. Und dabei hat er ein ganz besonderes Bild des Königseins. Er sagt es von sich selbst: Ich bin der gute Hirte. Wir haben es vorhin im Lied gesungen. Und ein Hirte im biblischen Ideal kümmert sich um das Wohlergehen der Schafe. Denkt man an Psalm 23, kommen einem diese schönen Bilder des Hirten. Jesus ist ein König, der uns versorgt und uns nahe ist. Er ist ein König, der uns schützt und segnet. Jesus zeigt uns nicht als Tyrann, sondern als liebevoller Herrscher. Aus Liebe zu den Menschen ist er diesen ganzen Weg gegangen. Und aus Liebe bietet er uns eine persönliche Beziehung an. Nicht als seine Untertanen, sondern als Brüder und Schwestern. Und das ist schon genial. Wenn wir uns vorstellen, wir kennen den König der Könige, den Herrn der Welt persönlich. Und ich bin nicht sein Sklave oder Untertan, ich bin sein Bruder, sein Freund. Ich vertraue ihm, weil er weiß, was gut für mich ist. Das Verbrechen, was man ihm ans Kreuz hingenagelt hat, auf dem Schild, ist kein Verbrechen, sondern es ist ein Fakt. Er ist der König der Juden. Aber er ist noch viel mehr. Er ist der König der ganzen Welt, aber er ist auch der König von mir und dir. Amen.